Im mexikanischen Bundesstaat Chiapas wurden Mitte November 5000 Menschen von bewaffneten Gruppierungen vertrieben. Was war der Grund für diese Vertreibung?
Der Hintergrund dieser Vertreibung ist eine sehr alte Landstreitigkeit zwischen diesen zwei Landkreisen. Da geht es um 900 Hektar Land und beide Landkreise kämpfen eben quasi darum, wem das jetzt genau gehört. Und je nachdem, wer es zugesprochen bekommt, das bedeutet halt dann, dass dann die Leute, die dem anderen Landkreis zugehört, diesen Landkreis verlassen müssen. Genau, das schwelt schon ziemlich lange, so seit 40 Jahren ungefähr. Und ja, ist jetzt letztlich eskaliert, dadurch, dass eben auch paramilitärische Gruppen da vor Ort sind und jetzt eben Mitte Oktober angefangen haben, Häuser der anderen Gruppe sozusagen anzuzünden und eben auch einen Bauern erschossen haben. Und daraufhin haben dann eben die Leute vor Ort entschlossen, okay, sie leben hier nicht mehr sicher, sie müssen sich jetzt eben in den Bergen verstecken und sind dann eben in die Berge hoch und leben da jetzt in so, ja, Flüchtlingscamps letztens unter sehr prekären Bedingungen. Offiziell gab es jetzt vor ein paar Tagen die Nachricht, dass der Konflikt auf dem Papier sozusagen geklärt wäre. Der war aber schon öfter mal auf dem Papier geklärt. Da sind auch schon öfter mal irgendwelche Entschädigungszahlen für die Leute, die dann gehen müssten, ausgehandelt worden. Die sind dann aber wiederum auch nie ausgezahlt worden. Und das ist halt, sind lauter so Sachen, die den Konflikt halt so krass anschüren. Also damit gibt man den Leuten ja das Gefühl, so, ja, tatsächlich, ich habe ein Recht auf Entschädigung, also habe ich auch ein Recht auf das Land. Wenn ich die Entschädigung nicht kriege, dann bleibe ich auch hier. Die Entschädigungszahlungen selber sind natürlich auch ein Witz, aber abgesehen davon. Und jetzt ist halt nach wie vor die Situation angespannt. Es gab jetzt mal wieder Berichte von einzelnen Gemeinden, dass Leute kurzfristig in ihre Häuser konnten, um da so ein paar Sachen rauszuholen, oder auch Hilfsorganisationen konnten jetzt mal vordringen bis in diese Orte. Aber nee, das ist bei weitem noch nicht entspannt. Und die Schießereien, die es da in diesen vor allem neuen hauptsächlichen Gemeinden, die da betroffen sind, stattgefunden haben, die halten auch weiter an.
Also diese angebliche Einigung hat nicht viel gebracht. Und wie ist denn dann die Situation für die Vertriebenen konkret? Schießereien, hast du gesagt, wie ist sonst ihre Situation?
Ja, die ist echt hochgradig prekär. Also die Leute sind geflohen in die Berge. Man muss sich das vorstellen, die betroffenen Gemeinden selber liegen so auf einer Höhe von 1400 Meter in den Bergen, wo sie jetzt sind, sind sie so auf 2000 Meter. Da ist jetzt auch Winter, es ist total kalt. Also es sind Temperaturen wie hier, so um die 4 Grad. Die Leute sind super schlecht ausgestattet, weil sie eigentlich aus einer bisschen wärmeren Region kommen und konnten ja nur das mitnehmen, was sie halt tragen können durch Waldschleichwege. Das ist halt nicht so viel. Das heißt, sie leben unter so Plastikplanen, haben super wenig Decken, die Essensversorgung ist total schlecht und war jetzt schon vorher auch jetzt nicht die reichste Gegend. Entsprechend sind die Leute nicht so super ernährt und unter den Bedingungen ist es halt noch viel schlimmer. Und es sind jetzt, also mittlerweile zählt man 11 Leute, die gestorben sind in diesem ganzen Prozess. Also tatsächlich sind Leute verhungert oder die sterben an Lungenentzündungen. Ein Jugendlicher hat sich selber umgebracht aus psychischen Gründen, weil er halt seine Familie schon öfter, also sein Bruder wurde auch schon innerhalb dieses Konflikts vor Jahren umgebracht und der halt das jetzt nicht mehr ausgehalten hat. Also man sieht so, das zieht sich so über Generationen, dieser Konflikt. Und die Leute stehen halt entsprechend auch jetzt unter einem hohen persönlichen Stress. Also die wissen halt einfach nicht, wie sie ihre Kinder durchbringen sollen. Und es sind super viele Kinder da dabei. Ganz viele Frauen sind schwanger. Ja, und es gibt eben Hilfsorganisationen, die versuchen, da hinzufahren. Der Staat hat auch schon mal irgendwie einen Hilfskonvoi hingeschickt, die fahren aber dann nur in die lokalen Hauptstädte. Das bringt den Leuten halt gar nichts an Gesundheitsversorgung oder sowas. Also da können die Leute ja gar nicht hin. Und die Situation ist auch dem noch dazu erschwert, dass halt die Aggressoren auch Zufahrtswege zum Beispiel zerstört haben. Also man kommt mit Autos gar nicht an alle Regionen oder Orte hin. Und in den betroffenen Gemeinden selber, da wurden eben Häuser abgebrannt, Infrastruktur zerstört und die Leute sind da tagsüber zum Teil vor Ort, weil es so ein bisschen sicherer ist, auf so öffentlichen Plätzen dann doch tatsächlich zu sein und nachts gehen sie dann auch wieder zurück in die Berge und ja, also es ist total, ja, die haben Angst, verfolgt zu werden, die kranken Kinder schreien nachts, da haben sie Angst, dann dadurch gefunden zu werden, also das ist eine hochpsychisch belastende und körperlich belastende Situation.
Das heißt, auch jetzt, wo sie ihre Dörfer geräumt haben, sind sie auch in den Bergen dort nicht vor Gewalt sicher?
Ist schwer zu sagen, nee, eigentlich erstmal nicht. Also es sind natürlich die naturwidrigen Bedingungen, die sie auch bedrohen. Aber ja, man kann halt tatsächlich nicht ganz so gut einschätzen, wie diese Paramilitärs auch reagieren. Genau, also die Leute haben halt auf jeden Fall Angst, wie real sie dann jetzt in den Bergen da bedroht sind, ist schwer zu sagen.
Die Situation derzeit wird teilweise mit dem Massaker von Aktrial verglichen, das vor genau 20 Jahren am 22. Dezember 1997 in der gleichen Region stattfand. Was geschah damals?
Damals, Aktrial, muss man sagen, ist der Hauptort von einer Organisation namens Abejas. Das ist eine zivile, christlich-indigen-bäuerliche Organisation, die sich ja auch organisiert haben, um mehr Gerechtigkeit für Indigene generell einzufordern und auch eben Bildung, Gesundheit, all das, was den Chiapas eben so lange schon fehlt für diese Leute, die auch sehr eng mit den Zapatistas zusammenarbeiten. Und da in dieser Region hat die mexikanische Regierung in den 90ern eine starke Strategie der Aufstandsbekämpfung gefahren. Das heißt, sie haben dort unter anderem Zivilbevölkerung militärisch trainiert und auch bewaffnet, um quasi die Bewegung zu brechen. Und eine dieser Aktionen weiß man heute eben auch, dass sie tatsächlich staatlich vom Staat beauftragt wurde, war dieses Massaker in Aktial anzurichten, um letztlich eine weitere Organisierung der Leute zu verhindern und die Leute, also ja, um sie einfach auch zu brechen. Was da passiert ist, das war am 22. Dezember, also innerhalb von so Weihnachtsfeierlichkeiten, wurden 45 Leute, während sie in der Kirche waren, hinterrücks erschossen. Darunter auch wieder viele Kinder und das ging über mehrere Stunden. Das Militär, also staatliche Militär, stand 200 Meter weiter an der Straße. Die müssen das mitbekommen haben. Wir haben nicht eingegriffen. Genau, das war das Massaker von Aktial und das wirkt sich halt bis auf heute fort. Also die Aggressoren von damals wurden zum Großteil schon festgenommen, sind aber jetzt peu à peu alle wieder freigelassen worden. Die letzten jetzt auch vor wenigen Wochen. Die kehren alle zurück in diese Region. Und es hat halt von staatlicher Seite nie eine Aufklärung gegeben über die Realtäter wurden natürlich irgendwie kurzfristig verhaftet, aber es gab nie eine Aufklärung des Hintergrundes des Ganzen. Also wer hat das in Auftrag gegeben, wer hat das gedeckt, also so von politischer Seite her. Und es gab eben auch nie eine Entwaffnung in der Region. Das heißt, es sind jetzt wieder die gleichen Leute, trainierte, militärisch trainierte Leute vor Ort, inklusive der Waffen. Und man weiß halt, es gibt so ein totalen politischen Nichtwillen, das aufzuklären, da eine Entwaffnung durchzuführen und diese Region einfach zu befrieden, was ja machbar wäre, theoretisch. Und das wirkt sich halt jetzt in diesem Konflikt quasi weiter und es ist wirklich genau die gleiche Region, also es sind wenige Kilometer auseinander.
Lässt sich irgendwie klar benennen, wer denn Interessen an diesem Konflikt hat?
Ja, das ist, glaube ich, eine sehr komplexe Angelegenheit. Also natürlich gibt es da hier und da wirtschaftliche Interessen, dann gibt es politische Interessen. Zum einen nach wie vor die Aufstandsbekämpfung, die Abejas sind nach wie vor organisiert, die Zapatistas sind auch nach wie vor Ort, also nicht genau da, aber sehr nah dort in der Nähe und sehr gut organisiert. Also da das Interesse des Staates, das zu beenden, besteht weiterhin fort. Und dann sind da aber auch ganz viel so kleinere, lokale politische Interessen. Ne? Also es ist einfach geht um Macht, um Einfluss auf eine Region, um Vorrechte, gewisse Produkte, die da angebaut werden, zu verkaufen. Also das ist ganz verschachtelt und sehr sehr komplex, das irgendwie aufzudröseln. Das ist eigentlich kaum genau zu sagen.